ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über einen jungen Balletttänzer, der einen bedeutenden Wettbewerb in der Schweiz gewann. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir zweimal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea berät über Reaktionen auf Trumps neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Chinas Präsident Xi erweckt Teilnahme am APEC-Gipfel in Südkorea. Nordkoreas Machthaber gibt USA Schuld für Konflikt auf koreanischer Halbinsel. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat mit hochrangigen Beamten das mögliche Vorgehen angesichts der von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erörtert. Nach Angaben des Finanzministeriums wurden am Montagvormittag die Situation im Zusammenhang mit den entsprechenden Äußerungen von Trump und Reaktionsmaßnahmen erörtert. Trump hat am Sonntag gesagt, dass er die Einführung von Zöllen von 25% auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA bekannt geben werde. Laut dem Ministerium wurden in der Runde auch das jüngste Spitzentreffen zwischen den USA und Japan sowie das Vorgehen bei wichtigen Handelsangelegenheiten im Digitalbereich thematisiert. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat einen eventuellen Besuch in Südkorea in diesem Jahr angedeutet. Xi traf sich am Freitag in Harbin mit dem Präsidenten der südkoreanischen Nationalversammlung U Won-sik. U bat darum, anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Gyeongju in diesem Jahr Südkorea zu besuchen. Xi antwortete, es sei üblich, dass das chinesische Staatsoberhaupt am APEC-Gipfel teilnehme. Er ziehe gemeinsam mit den zuständigen Behörden seine Teilnahme ernsthaft in Erwägung. Xi äußerte auch die Ansicht, dass Südkorea nach den verfassungs- und rechtmäßigen Verfahren mit der Situation nach der Ausrufung des Kriegsrechts umgehe. Südkorea sei nicht instabil und werde die Schwierigkeiten bewältigen. Es war das erste offizielle Treffen Xis mit einer hochrangigen Person aus Südkorea seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in dem Land im vergangenen Dezember. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den USA vorgeworfen, die Grundursache für die Konfliktstruktur auf der koreanischen Halbinsel zu sein. Entsprechendes sagte Kim am Samstag während seines Besuchs im Verteidigungsministerium anlässlich des 77. Gründungstags der nordkoreanischen Armee, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete. Kim machte die USA auch für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Ihm zufolge werden die russischen Truppen unverändert unterstützt. Damit deutete er die Entsendung weiterer Soldaten nach Russland an. Kim erwähnte anschließend eine Reihe neuer geplanter Projekte für die Stärkung sämtlicher Abschreckungsfähigkeiten, einschließlich der nuklearen Fähigkeiten. Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben letztes Jahr nicht nur Truppen, sondern auch zahlreiche Arbeit auf illegale Weise nach Russland entsandt. Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NAS schickte Nordkorea schätzungsweise mehrere tausend Arbeiter auf Baustellen in verschiedenen Teilen Russlands. Die Entsendung von Arbeitern durch Nordkorea ins Ausland stellt einen Verstoß gegen die Resolution 2375 des UN-Sicherheitsrats dar. Diese verbietet den UN-Mitgliedsländern nordkoreanischen Staatsangehörigen Arbeitsgenehmigungen zu erteilen. Der US-Sender Radio Free Asia hatte jüngst berichtet, dass im vergangenen Jahr 13.221 Nordkoreaner nach Russland eingereist seien. Dies sei das Zwölffache verglichen mit der Zahl im Jahr 2023. Der Sender wies auf die Möglichkeit hin, dass der deutliche Anstieg der Zahl der nordkoreanischen Besucher in Russland in Wirklichkeit auf die illegale Entsendung von Arbeitskräften zurückzuführen sei. Russische und nordkoreanische Truppen haben in der hart umkämpften russischen Region Kursk eine große Offensive gestartet. Die ukrainische Online-Zeitung Ukrainska Pravda berichtete am Samstag über den Beginn eines neuen Angriffs russischer und nordkoreanischer Streitkräfte in Kursk. Die ukrainische Armee halte die Verteidigungslinie, hieß es. Es wird davon ausgegangen, dass Russland als Folge des ukrainischen Gegenschlags Verluste mindestens in Kompaniestärke zu beklagen hat. Dies schließt offenbar auch Verluste bei den nordkoreanischen Truppen mit ein. Die Vereinten Nationen haben letztes Jahr Nordkorea insgesamt 7,1 Millionen Dosen unerlässlicher Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Samstag. Laut dem Bericht nannte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht über die humanitäre Situation in der ostasiatischen und pazifischen Region die Lieferung von Vakzinen als wichtigstes Ergebnis seiner Unterstützungsaktivitäten für Nordkorea. In dem Bericht steht, dass das Gesundheitsministerium mit Hilfe der UNICEF in allen Teilen Nordkoreas über 600.000 Kindern Routineimpfungen angeboten habe. Der Anteil des Atomstroms am Strommix in Südkorea ist im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Nach Angaben von Korea Power Exchange am Sonntag wurden letztes Jahr in Südkorea 549.000 Gigawattstunden Strom gehandelt. Unter den Stromquellen erreichte die Atomenergie mit 32,5% den höchsten Anteil. Dahinter folgten Flüssigerdgas mit 29,8%, Kohle mit 29,4% und erneuerbare Energien mit 6,9%. Der Anteil des Atomstroms war der höchste seit 2009. Damals waren es 34,8%. Zudem wurde die Kernenergie zum ersten Mal seit 2006 die größte Stromquelle des Landes. Nach Regierungsplänen wird der Anteil des Atomstroms am Strommix aufgrund des schrittweisen Einsatzes neuer Kernreaktoren voraussichtlich weiter steigen. Park Yeon-jae hat als erster südkoreanischer Tänzer den Ballettwettbewerb Prix de Lausanne in der Schweiz gewonnen. Der 16-Jährige wurde am Samstag beim 53. Prix de Lausanne mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Er gewann auch den Sonderpreis Best Young Talent Award. Park ist der erste südkoreanische Tänzer, der den prestigeträchtigen Wettbewerb für junge Balletttänzerinnen und Tänzer im Alter von 15 bis 18 Jahren gewann. Zuvor hatte Kang Se-jin im Jahr 1985 als erste Südkoreanerin den Wettbewerb gewonnen, Park Se-eun 2007 als zweite Südkoreanerin. Der Prix de Lausanne zählt zu den fünf wichtigsten Ballettwettbewerben der Welt. Die südkoreanische Short-Track-Läuferin Choi Min-jong hat bei den Winter-Asienspielen in Harbin drei Goldmedaillen gewonnen. Im Finale über 1000 Meter der Frauen am Sonntag gewann Choi mit einer Zeit von 1 Minute 29,637 Sekunden ihr drittes Gold in Harbin. Drei Goldmedaillen konnte bislang noch kein Mitglied der südkoreanischen Delegation bei den diesmaligen Winterspielen gewinnen. Im 1000-Meter-Lauf der Männer im Short-Track holte der Südkoreaner Chang Song-woo Gold. Zuvor hatte Südkorea am Samstag vier Goldmedaillen im Short-Track gewonnen. Die erste davon gab es im Wettbewerb Mixed-Staffel über 2000 Meter. Park Ji-won und Kim Gi-li hatten jeweils im 1500-Meter-Lauf der Männer und der Frauen gesiegt. Choi Min-jong hatte das Finale über 500 Meter der Frauen für sich entschieden. Südkorea gewann damit sechs der neun Goldmedaillen im Short-Track. Damit wurde sein bisheriger Rekord der meisten Goldmedaillen im Short-Track bei asiatischen Winterspielen eingestellt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie es war einmal die Geschichte von Prinzessin Bari. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Der Hausgast und meine Mutter von Chu Yo-sop vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um Nordkoreas Militär. Am Donnerstag spielen wir in Musik verbindet Frühlingsliebeslieder. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit Laura Acosta. Sie ist Vorstandsmitglied von Hanukkas, einer Initiative für Flüchtlinge und Künstlerin. Am Samstag und Sonntag haben wir unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik im Programm. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ah heißt Sie wieder herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Montag. Die Kältewelle zum Frühlingsbeginn hat dafür gesorgt, dass der Han-Fluss doch noch zugefroren ist. Das Wetteramt teilte gestern mit, dass der Han-Fluss in diesem Winter zum ersten Mal gefroren sei. Dies ist die zweitspäteste Eisbildung seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1906. Die Vereisung des Han-Flusses tritt auf, wenn die Tiefstemperaturen in Seoul mindestens 3 Tage lang unter minus 10 Grad Celsius bleibt. Im Durchschnitt wurde dieses Phänomen um den 10. Januar beobachtet. In diesem Winter wurde die erste Vereisung jedoch ungewöhnlich spät im Februar registriert. Seit dem 4. Februar lagen die Tiefstemperaturen in Seoul 6 Tage in Folge bei etwa minus 10 Grad. Es wird angenommen, dass auch der nachlassende Wind, der bis zum 8. Februar anhielt und am Morgen des 9. Februars abflaute, zur Vereisung beigetragen hat. Die Vereisung des Han-Flusses erfordert neben der Temperatur auch geeignete Bedingungen wie Strömungsgeschwindigkeit und Wassermenge. In diesem Jahr kamen diese Faktoren erst im Februar zusammen. Die Kältewelle im Februar wurde durch einen mäandrierenden Jetstream verursacht, der die kalte Polarluft einschloss und bis in die mittleren Breiten absinken ließ. Nach Angaben der Wetterbehörde bleibt es bis morgen sehr kalt. Heute lagen die Temperaturen zwischen minus 15 und minus 2 Grad Celsius. Kommen wir nun zu den heutigen Beiträgen. Als erstes erfahren Sie über eine Enzyklopädie, in der man alles über die zeitgenössische koreanische Kultur und Popkultur Hallyu erfahren kann. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Der 16-jährige Park Yun-se hat als erster koreanischer Ballerino den renommierten Ballettwettbewerb Prix de Lausanne gewonnen. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Isu. 밤이 깊었네. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Es ist spät in der Nacht, gesungen von Crying Not. ein Lexikon, in dem man alles über die weltweit populäre zeitgenössische koreanische Popkultur Hallyu erfahren kann. Die Enzyklopädie der Hallyu-Kultur, die Ende letzten Jahres vom Nationalen Volkskundemuseum Koreas veröffentlicht wurde, ist die beste Quelle für Informationen über Begriffe wie Squid Game, Cimek oder Fanlight. Diese Enzyklopädie umfasst zwei Bände und erklärt insgesamt 453 Begriffe aus den Bereichen koreanischer Esskultur, Kleidung und Wohnen, aber auch aus den Bereichen K-Pop, Dramen, Filmen und Webtoons. Sie enthält über 800 Fotos und besteht aus Texten im Umfang von über 4600 Seiten. Es handelt sich um die erste spezialisierte Enzyklopädie über Hallyu, an der 129 Experten, darunter auch internationale Berater, mitgewirkt haben. Das Museum, das seit 2004 über 20 Jahre lang die große Enzyklopädie für koreanische Volkskunde als Serie herausgegeben hat, veröffentlichte dieses neue Nachschlagewerk als eine Art Sonderausgabe. Die gedruckte Version der Enzyklopädie wird ausschließlich an öffentliche Institutionen verteilt. Im Internet kann sie aber auch als PDF kostenlos heruntergeladen werden. Ab Mai wird sie zudem in eine Web-Suchfunktion integriert, sodass Nutzer durch die Eingabe eines Stichworts direkt zu dem entsprechenden Eintrag gelangen. Noch in diesem Jahr erscheint die englische Übersetzung, gefolgt von Versionen in Chinesisch und Spanisch. Peng Min-young, Mitarbeiterin des Lexikon-Teams des Volkskundemuseums, sagte, dass seit der Covid-19-Pandemie die Zahl der Zugriffe auf das Online-Nachschlagewerk aus dem Ausland deutlich gestiegen sei. Man könnte sich zwar verwundert fragen, warum gerade ein Museum für Volkskunde eine Hallyu-Enzyklopädie herausgibt, doch die alltägliche Kultur, die in Hallyu-Inhalten dargestellt wird, sei nichts anderes als die Volkskunde Koreas im 21. Jahrhundert. Die Hallyu-Enzyklopädie erklärt dieselben Stichwörter anders als die Enzyklopädie für Volkskunde, indem sie einen engen Bezug zur Popkultur herstellt. Ein Beispiel ist der Begriff Dokgaebi. Der Dokgaebi ist ein Fabelwesen aus der koreanischen Märchen- und Mythenwelt. Es handelt sich um einen menschenähnlichen, einäugigen Kobold. Während die herkömmliche Volkskunde-Enzyklopädie ihn mit traditionellen Erzählungen wie Dokgaebi-Ringen oder Dokgaebi-Hut verbindet oder ihn im Kontext des schamanistischen Glaubens erklärt, geht die Hallyu-Enzyklopädie anders vor. Sie behandelt den Dokgaebi als zentrales Element in der Fantasy-Fernsehserie Guardian, the Lonely and Great God. Dabei verknüpft sie Figuren wie den Sensemann oder die Geburtsgöttin Shamshin Harmony mit Konzepten wie Wiedergeburt und Reinkarnation, um die tiefen Wurzeln der koreanischen Kultur zu vermitteln. Rund 30% der Stichwörter stammen aus der Popkultur. Von den 453 Einträgen bezieht sich fast die Hälfte auf die koreanische Esskultur. Bei Inhalten der Popkultur erfolgte die Auswahl auf Grundlage objektiver Kriterien wie Erfolg im In- und Ausland, internationale Auszeichnungen und Platzierungen in den Billboard-Charts. Im Gegensatz zu volkskundlichen Lexika, die sich auf historischen Quellen stützen, gibt es für die Popkultur kaum fest etablierte Forschungsergebnisse, was die systematische Erstellung eines Lexikons erschwert haben soll. Peng Min-young erklärt, dass die Hallyu-Enzyklopädie nicht nur für Ausländer, sondern auch für Koreaner eine Gelegenheit bietet, Bräuche und ihre Ursprünge kennenzulernen, die ihnen bisher möglicherweise unbekannt waren. Zum Beispiel sind koreanische Essstäbchen innerhalb der Stäbchenkulturen einzigartig, da sie aus Metall bestehen. Diese Tradition geht auf die Verwendung von Metallstäbchen seit der Antike zurück. Gleichzeitig hängt sie mit der speziellen Zubereitung und Würzung koreanischer Speisen zusammen. Deshalb sind auch Porzellan, traditionelles Messinggeschirr und Edelstahl die gängigsten Materialien für koreanisches Geschirr. Durch den Eintrag Essstäbchen und verwandte Begriffe wird die koreanische Esskultur in diesem Zusammenhang erklärt. Es werden auch Bräuche, die sich in den 20 Jahren seit der Veröffentlichung der ersten Enzyklopädie geändert haben, berücksichtigt. Unter dem Stichwort Pungnal war früher ein Foto von Jungen, die nackt in einem Bach spielten, abgebildet. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der geschlechtssensiblen Wahrnehmung wurde dieses Bild jedoch vor einigen Jahren ersetzt. Auch die Hallyu-Enzyklopädie, die die zeitgenössische Kultur widerspiegelt, soll bei Bedarf kontinuierlich überarbeitet und ergänzt werden. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport mit dem Studio Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die Winter-Asienspiele im chinesischen Harbin haben mit einer Öffnungszeremonie am Freitag begonnen. Die unter dem Slogan Dream of Winter Love Among Asia stehende Veranstaltung dauert bis zum 14. Februar. In einigen Disziplinen werden die Wettkämpfe bereits seit dem 4. Februar ausgetragen.
Das Turnier in Harbin verzeichnet die bisher höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der Winter-Asienspiele. 1200 Athleten aus 34 Ländern gehen an den Start. In 6 Sportarten, Eisschnelllauf, Ski, Curling, Eishockey, Biathlon und Skibergsteigen und 11 Unterdisziplinen werden insgesamt 64 Goldmedaillen vergeben.
Südkorea entsandte eine Delegation von insgesamt 222 Personen, darunter 148 Athleten. Bei den Spielen in Sapporo vor 8 Jahren gewann Südkorea 16 Goldmedaillen und belegte den 2. Platz in der Gesamtwertung. Auch bei dem Wettbewerb in Harbin hat sich das Team das Ziel gesetzt, mindestens 13 Goldmedaillen zu gewinnen und erneut den 2. Platz in der Gesamtwertung zu erreichen. Die Winter-Asienspiele in Harbin gelten für die Sportler als Test für die nächsten Olympischen Spiele, die im kommenden Jahr in Mailand und Cortina d'Ampezzo stattfinden.
Das südkoreanische Team trat als 13. von 34 teilnehmenden Nationen ins Stadion ein. Fahnenträger waren Lee Jong-min von der Herren-Eishockey-Nationalmannschaft und Kim Eun-ji, der Skip der Frauen-Curling-Mannschaft. Hinter den beiden folgten Athleten der verschiedenen Sportarten wie Curling, Short Track und Eisschnelllauf. Die Sportler hielten kleine südkoreanische Flaggen in ihren Händen, schwenkten sie fröhlich und zeigten ein strahlendes Lächeln. Als die südkoreanischen Athleten ins Stadion einzogen, erhoben sich die Mitglieder der koreanischen Delegation, darunter Woo Won-sik, der Präsident der Nationalversammlung, Yoo In-chon, der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, sowie Yoo Seung-min, der gewählte Präsident des koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, von ihren Plätzen auf der Ehrentribüne. Sie winkten den Athleten zu und hießen sie herzlich willkommen.
Nordkorea, das nach seiner Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang erstmals seit 7 Jahren wieder an einem internationalen Winter-Multisport-Event teilnimmt, betrat das Stadion als 5. Land. Nordkorea entsandte 3 Eiskunstläufer.
China, das nach Harbin 1996 und Changchun 2007 zum 3. Mal die asiatischen Winterspiele ausrichtet, präsentierte bei der Öffnungszeremonie eine prachtvolle Bühnenshow. Die Veranstaltung spiegelte die einzigartige Kultur Chinas und Harbins sowie die Freundschaft und Einheit Asiens in vielfältiger Weise wider.
Im Short Track gab es bei den Winter-Asien-Spielen für Südkorea bereits eine reiche Medaillenausbeute. Sämtliche Wettbewerbe im Short Track wurden bereits ausgetragen. Die südkoreanische Auswahl gewann insgesamt 6 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen.
Choi Min-jong, das Ass des Frauenteams, gewann das Finale über 1000 Meter mit einem Turnierrekord von 1 Minute 29,637 Sekunden. Choi Min-jong konnte auch im Wettbewerb 2000 Meter gemischte Staffel und mit der 500 Meter Staffel der Frauen triumphieren. Sie gewann damit dreifach Gold. Kim Gi-lee gewann Gold über 1500 Meter und Silber über 1000 Meter. Bei den Männern gewann Chang Song-woo die Goldmedaille über 1000 Meter mit einer Zeit von 1 Minute 28,304 Sekunden. Zuvor hatte er bereits als Mitglied der Mixed-Staffel gesiegt.
Das südkoreanische Short-Track-Team dominierte den Wettbewerb und sicherte sich 6 der insgesamt 9 vergebenen Goldmedaillen. Damit stellte es den Rekord der meisten Goldmedaillen in der Geschichte der Asienspiele ein. Diese herausragende Leistung stärkt die Aussichten für die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr. Und noch eine Meldung zum Schluss. Hochspringer Woo Sang-hyuk ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Südkoreaner triumphierte zum Saisonauftakt in Hustopetze in der Tschechischen Republik mit einer Höhe von 2,31 Meter.
Er begann das Indoor-Meeting bei 2,18 Meter und übersprang jede Höhe bis 2,31 Meter direkt im ersten Versuch, was seine hervorragende Form unterstrich. Sein Konkurrent Oleh Doroschuk aus der Ukraine übersprang 2,28 Meter und ließ die Latte nach Woo Sang-hyuks erstem erfolgreichen Versuch auf 2,33 Meter legen. Er scheiterte jedoch zweimal in Folge an dieser Höhe.
Nachdem er sich den Sieg gesichert hatte, versuchte es Woo Sang-hyuk bei 2,35 Meter, scheiterte jedoch. Anschließend versuchte er 2,37 Meter zu überspringen, um seinen eigenen koreanischen Rekord von 2,36 Meter um einen Zentimeter zu übertreffen, konnte die Höhe jedoch nicht überwinden. Den koreanischen Rekord hatte der Athlet vor 3 Jahren in Hustopetze aufgestellt und anschließend bei der Leichtathletik-Hallen-WM in Belgrad gewonnen. Nach 3 Jahren hat Woo erneut am selben Ort siegen können. Er möchte diesen Schwung nun nutzen, um das Jahr 2025 erfolgreich zu gestalten.
In einem Interview mit dem Veranstaltungskomitee sagte er, jedes Mal, wenn er nach Hustopetze komme, bekomme er viel Unterstützung. Auch heute habe er die Energie der Fans gespürt und sei mit Freude gesprungen. Nach dem vielversprechenden Saisonauftakt bestreitet der Athlet am 19. Februar seinen 2. Saisonwettkampf im slowakischen Banská Bystrica.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Park Yun-se hat als erster südkoreanischer Tänzer den Ballettwettbewerb Prix de Lausanne in der Schweiz gewonnen. Der 16-Jährige wurde am Samstag beim 53. Prix de Lausanne mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Er gewann auch den Sonderpreis Best Young Talent Award. Park ist der erste südkoreanische Ballerino, der den prestigeträchtigen Wettbewerb für junge Balletttänzerinnen und Tänzer im Alter von 15 bis 18 Jahren gewann. Kang Soo-jin, die Kunstdirektorin des Nationalen Koreanischen Ballettensembles, gewann den Wettbewerb im Jahr 1985 als erste Südkoreanerin. Auch die Primadonna des Ballettensembles der Pariser Oper Park Se-eun gewann den Wettbewerb einst als junge Tänzerin. Der Prix de Lausanne gehört zu den 5 wichtigsten Ballettwettbewerben der Welt. Er findet alle 2 Jahre in Lausanne in der Schweiz statt und ist für junge Balletttänzerinnen und Tänzer ein Sprungbrett zu einer erfolgreichen Karriere. Der Siegerin oder dem Sieger wird die Gelegenheit zuteil, ein Stipendium bei einer angesehenen Ballettstiftung weltweit zu erhalten. Der Prix de Lausanne ist dafür bekannt, dass die Teilnehmer 1 Woche lang Ballettunterricht erhalten. Dabei werden sie in Bezug auf ihre Technik, ihre Haltung im Unterricht und ihre Gesamtleistung bewertet. Beim diesjährigen Wettbewerb traten 85 Tänzer gegeneinander an, von denen 20 das Finale erreichten. Unter den südkoreanischen Tänzern qualifizierten sich 4 für das Finale, darunter Park Yun-se. Park Yun-se präsentierte im Finale sowohl das klassische Ballettstück La Flamme de Paris als auch das zeitgenössische Stück Rain. Mit seiner beeindruckenden Körpergröße von 1,85 Meter, kraftvollen Bewegungen und außergewöhnlicher musikalischer Ausdruckskraft zog er die Aufmerksamkeit der Jury auf sich. Park Yun-se, der ein neues Kapitel des koreanischen Balletts eröffnet, besucht die Seoul Arts High School. Aufgrund seines besonderen Talents wurde er schon im Grundschulalter von der hochbegabten Akademie der koreanischen Universität der Künste aufgenommen. 2020, im Alter von 11 Jahren, gewann er den koreanischen Tanzwettbewerb. An Yun-hee, seine Lehrerin an der Seoul Art High School, sagte, dass Park Yun-ses Talent schon bei der Aufnahmeprüfung auf den ersten Blick erkennbar war. Im Unterricht sei er mit außergewöhnlicher Lernfähigkeit und enormer Leidenschaft aufgefallen. Als sein Name als Erstplatzierter aufgerufen wurde, zeigte sich Park Yun-jae überwältigt und er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Er sagte in seiner Dankesrede, seit seinem 5. Lebensjahr, als er mit Ballett begann, sei sein Traum gewesen, auf der Bühne des Prix de Lausanne zu stehen. Dass er es ins Finale geschafft habe und sogar eine so bedeutende Auszeichnung erhalten durfte, mache ihn überglücklich. Es fühle sich einfach unwirklich an. Die Tanzkritikerin Zhong Oki erklärte, der Prix de Lausanne sei kein Wettkampf für bereits vollständig ausgebildete Tänzer, wie es im Sport der Fall ist. Stattdessen wird der gesamte Lernprozess eines heranwachsenden Tänzers bewertet, einschließlich der Unterrichtseinheiten. Dass Park Yun sehr ausgezeichnet wurde, bedeutet, dass er nicht nur über herausragende technische Fähigkeiten verfügt, sondern auch vielseitige Kompetenzen besitzt und großes Potenzial hat, sich in Zukunft zu einem noch besseren Tänzer zu entwickeln. Zhong wies außerdem darauf hin, dass 4 der 20 Finalisten dieses Wettbewerbs aus Südkorea stammen. Dies unterstreiche nicht nur das individuelle Talent der Tänzer, sondern zeige auch, dass das südkoreanische Ballettausbildungssystem ein höheres Niveau erreicht habe.
Zeit für ein Kinderlied. Kim Isu meldet sich am Mikrofon. Heute stelle ich Ihnen das Lied Oppa Sengak, Gedanke an den älteren Bruder, vor. Der Text des Liedes aus dem Jahr 1925 wurde von Choi Sun-ae geschrieben, einem damals 11-jährigen Mädchen, das seinen älteren Bruder sehr vermisste, der sich wegen der Arbeit in Seoul nicht häufig in der Heimat blicken ließ. Park Tae-jun schrieb eine passende Melodie dazu. Ich stelle Ihnen den Liedtext vor. Dimbuk, dimbuk, die Schildrallen singen auf dem Reisfeld. Bokuk, bokuk, die Kuckucke singen im Wald. Mein großer Bruder sagte, wenn er mit dem Pferd nach Seoul reist, würde er mir Seidenschuhe mitbringen. Kirok, kirok, die Wildgänse kommen aus dem Norden. Gitul, gitul, die Grillen weinen traurig. Doch mein Bruder, der nach Seoul ging, lässt nichts von sich hören. Es fallen nur Blätter zu Boden. Sie hören nun das Lied Oppa Sengak, Gedanke an den älteren Bruder, getextet von Choi Sun-ae, komponiert von Park Tae-jun. Isani singt. Thank you.
Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch. Dieses Mal geht es bei uns um die folgende Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love.
Der 친구 어때요? 멋있으세요. 우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
Minsu besucht eine Meditationsgruppe, um besser mit dem Tod seiner Frau umgehen zu können. Dort lernt er Hatins Mutter kennen und fühlt sich schnell zu ihr hingezogen. In dieser Szene haben sie ein Date in seinem Stammlokal, als er einen Anruf von Juni bekommt. Ihr Meeting ist geplatzt und da sie in der Nähe ist und nichts Besonderes zu tun hat, schaut sie bei ihnen vorbei. Bei einer Schale Reiswein fragt Juni Hatins Mutter, was sie von ihrem alten Freund Minsu hält. 제 친구 어때요? Noch einmal. 제 친구 어때요? Auf Deutsch, wie finden Sie meinen Freund? Hören Sie sich den ganzen Dialog noch einmal im O-Ton an.
제 친구 어때요? 멋있으세요. 우리 나이 남자들 꽉 막혔는데...
Auf Junis Frage antwortet Hatins Mutter schüchtern, 멋있으세요. Ich wiederhole, 멋있으세요. Auf Deutsch, er ist toll. Das ist unser Ausdruck der Woche, mit dem wir uns in den nächsten Folgen weiter beschäftigen werden. Vor lauter Spannung muss Minsu die Luft anhalten und auf das Kompliment hin zucken vor Freude unmerklich seine Mundwinkel. Erleichtert atmet er schließlich ganz tief aus, als Hatins Mutter erklärt, was ihr an ihm noch besonders gut gefällt.
우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
Noch einmal.
우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
Auf Deutsch, Männer in unserem Alter sind eingerostet, aber auch das ist er nicht. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Originalszene rein.
제 친구 어때요? 멋있으세요. 우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
Das Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
War einmal. Prinzessin Bari. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein König namens Ogu, groß und von schöner Gestalt. Seine Gattin war die wunderschöne Kilde. 3 Jahre nach ihrer Heirat kam ihr gemeinsames Kind zur Welt. Eure Majestät, euch ist heute ein Kind geboren. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es ist ein Mädchen, Eure Majestät. Ach so. Der König war enttäuscht. Er hatte sich einen Sohn gewünscht, denn damals konnte nur ein Prinz zum Thronfolger werden. Doch der König dachte sich, dass dann eben sein nächstes Kind ein Sohn sein werde. Und so wurde die Geburt der Prinzessin gefeiert. »Ich werde meine Tochter Chongde nennen«, sprach der König, »und ihr Spitzname soll lauten Henimdegi.« Einige Jahre später brachte Königin Kilde ein weiteres Kind zur Welt. Wieder war es ein Mädchen. Wieder war der König enttäuscht. Doch er sprach, »Sicher wird uns unsere zweite Tochter großen Reichtum bringen. Ich gebe ihr den Namen Hongde und sie soll Talimtegi genannt werden.« Dann kamen das dritte, das vierte und das fünfte Kind zur Welt, und immer waren es Mädchen. Einige Jahre später schließlich brachte die Königin noch ein Kind zur Welt. Und diesmal war es... »Was denn, wieder ein Mädchen?« Der König war außer sich. »Ihr Name soll lauten Paritegi, die Verstoßene«, rief der König. »Fort mit ihr, werft sie aus meinem Palast!« Als die Königin vom Zorn des Königs hörte, sorgte sie sich sehr um ihre jüngste Tochter. Sie ließ eine jadene Kiste anfertigen, wickelte das kleine Töchterchen in ein seidenes Kleid und legte es in die Kiste. Diese ließ sie auf dem Fluss davontreiben, in der Hoffnung, dass der König es niemals würde finden können. Und sie weinte bitterlich. So trieb die jadene Kiste auf dem Fluss davon und erreichte schließlich das Meer. Da tauchte plötzlich eine goldene Schildkröte aus dem Wasser auf, nahm die Kiste auf den Rücken und trug sie über die Wellen in ein kleines Fischerdorf an der Küste. Ein altes Ehepaar, das dort am Strand spazieren ging, fand die Kiste. »Was wohl darin sein mag?«, fragte sich der Mann. »Die Kiste sieht sehr wertvoll aus«, sagte die Frau. »Komm, wir öffnen sie und sehen nach, was sich darin befindet.« »Oh, sieh doch nur, ein kleines Kindlein! Und wie allerliebst es aussieht«, rief die Frau. »Sieh mal, dort auf dem Kleid steht etwas geschrieben, Paritegi. Pari, das muss der Name des Kindes sein.« »Dass wir das Kind gefunden haben, muss Schicksal sein. Wir wollen es aufnehmen und es großziehen wie unser eigenes Kind.« Die beiden alten Leute waren arm, aber sie sorgten mit allem, was sie besaßen, für das kleine Mädchen. So vergingen die Jahre und Pari wuchs prächtig heran. Sie war nun bereits 15 Jahre alt. »Wo sind denn mein Vater und meine Mutter?«, wollte sie eines Tages wissen. »Dein Vater ist der Himmel, und deine Mutter ist die Erde«, antwortete der Alte. »Aber wie können denn Himmel und Erde meine Eltern sein?«, fragte sie. »Der Bambusbaum vor dem Haus ist dein Vater, und der Blaubeerstrauch hinter dem Haus ist deine Mutter«, sagte die alte Frau. »Wie kann denn ein Baum ein Kind zur Welt bringen? Sagt mir die Wahrheit«, bat das Mädchen. Pari wollte unbedingt wissen, wer ihre Eltern waren, und so fragte sie die beiden alten Leute immer weiter danach. Da zeigten sie ihr schließlich das Kleid, das sie als Baby getragen hatte, und die Kiste, in der sie gelegen hatte, und sie erzählten ihr, wie sie sie gefunden hatten. Als Pari erfuhr, dass sie ein Findelkind war, brach sie in Tränen aus und weinte bitterlich. Doch wie war es König Ogu und Königin Kilde in all den Jahren ergangen? Beide waren inzwischen sehr krank geworden. und kein Arzt konnte herausfinden, um was für ein Leiden es sich handelte und wie es zu heilen sei. Da erschien eines Tages einer der Hofbeamten, um dem König eine Nachricht zu übermitteln. Ein alter buddhistischer Mönch habe gesagt, die Krankheit des Königs und der Königin sei die Strafe des Himmels dafür, dass sie vor vielen Jahren ihre kleine Tochter ausgesetzt hätten. Um dieses Vergehen wieder gut zu machen, müssten der König und die Königin nun Wasser aus der Unterwelt trinken, habe der Mönch gesagt. Wie aber sollten sie an Wasser gelangen, das aus der Unterwelt stammte? So setzte der König eine stattliche Belohnung aus für denjenigen, der ihnen Wasser aus der Unterwelt herbeibrächte. König Ogu rief all seine Töchter, damit sie sich in die Unterwelt aufmachten, um ihm das Wasser zu bringen. Doch keine der Töchter war zu einer solchen Reise bereit. So werden wir nun dafür bestraft, dass wir unsere jüngste Tochter verstoßen haben, rief der König. Pari, wenn wir dich doch nur um Vergebung bitten könnten, bevor wir diese Welt verlassen, weinte die Königin. So beschlossen der König und die Königin, nach Pari zu suchen. Die königlichen Beamten suchten im ganzen Land nach ihr und kamen schließlich auch in das kleine Fischerdorf, in dem Pari nun bei den alten Leuten lebte. Dort fanden sie das Mädchen. Sie sagten ihm, dass sie die Tochter des Königs und der Königin sei und dass sie schnell zum Königspalast kommen solle. »Bist du wirklich unsere Tochter, Pari?« fragte der König. »Ja, ich bin es«, antwortete Pari. »Liebe Tochter, vergib uns, was wir getan haben. Der Himmel straft uns für unsere Sünde«, sagte der König. »Es tut uns unendlich leid. Sicher hattest du eine schwere Zeit«, sagte die Königin. Und Pari sagte, »Ich bin froh, nun bei euch zu sein.« Nun war Pari wieder bei ihren Eltern, und die Wunden in ihren Herzen heilten. »Vater, Mutter, ich werde für euch in die Unterwelt gehen, um das Quellwasser von dort zu holen«, sagte Pari. »Willst du das wirklich für uns tun?« »Gewiss doch. Ich werde euch das Wasser bringen, und ihr werdet bald wieder gesund sein.« Und dann brach Prinzessin Pari auf. Doch sie wusste nicht, wie sie eigentlich in die Unterwelt gelangen sollte. Als sie eine Weile gelaufen war, erblickte sie vor sich einen Schwarm Elstern, die alle mit den Flügeln schlugen und ihr zu sagen schienen, dass sie ihnen folgen solle. Die Prinzessin folgte den Elstern. Doch der Weg war steil und beschwerlich. Dornengestrüpp versperrte ihr den Weg und wilde Tiere lauerten im Gebüsch. Kaum war sie den wilden Tieren entkommen, da stand sie vor einem gewaltigen Gebirge, das sie überqueren musste. Und als sie die hohen Berge hinter sich gelassen hatte, da lag vor ihr ein weiter Ozean. Als sie den Ozean überquert hatte, erstreckte sich vor ihr eine schier endlose Wüste. Sie verlor die Elstern aus den Augen und ihre Kleider waren mittlerweile schmutzig und zerrissen. Ihre Schuhe waren so zerschlissen, dass sie kaum noch darin laufen konnte, doch sie hielt nicht an. Nach einer Weile gabelte sich der Weg. Nicht weit entfernt sah sie einen alten Mann, der dort das Feld pflügte. Sie fragte, »Verzeiht, wisst ihr vielleicht, welche dieser Straßen in die Unterwelt führt?« Aber der Alte war so mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihr keine Antwort gab. Da sagte Prinzessin Pari, »So will ich für euch das Feld pflügen.« Pari war nicht sehr geübt darin, auf dem Felde zu arbeiten, aber sie arbeitete unermüdlich, bis die Arbeit getan war. »Seht, das Feld ist gepflügt, nun zeigt mir den Weg in die Unterwelt.« Und der alte Mann wies auf einen der drei Wege, und Prinzessin Pari setzte ihre Wanderung fort. Da kam sie an einen kleinen Bach. Dort stand eine alte Frau und wusch Wäsche. »Verzeiht, könnt ihr mir wohl den Weg in die Unterwelt zeigen?« fragte Prinzessin Pari. »Das kann ich wohl«, antwortete die Frau. »Doch zuerst musst du diese Wäsche für mich waschen.« Prinzessin Dadi wusch die Wäsche und die alte Frau zeigte ihr den Weg. Prinzessin Dadi überquerte 12 Hügel, fuhr in einem kleinen Boot über einen reißenden Fluss und ging schließlich über die Regenbogenbrücke. Da erreichte sie den Eingang in die Unterwelt. Vor ihr stand ein Wächter von unheimlicher Gestalt. Prinzessin Dadi sagte, »Ich muss meinen Eltern Wasser aus der Unterwelt bringen, damit sie wieder gesund werden. Bitte gebt mir ein wenig Wasser aus der Quelle.« Der Wächter antwortete, »3 Jahre lang sollst du für mich Feuerholz schlagen, Feuer machen und mir Wasser vom Brunnen bringen. Dann werde ich dir vom Wasser aus der Quelle geben.« 3 Jahre arbeitete Prinzessin Dadi für den Wächter der Unterwelt. Sie heiratete ihn und bekam mit ihm ein Kind. Als die 3 Jahre um waren, erinnerte sie ihn an sein Versprechen. Er führte sie zur Quelle und füllte für sie eine Flasche mit Wasser. Auch gab er ihr einen Beutel mit 3 Sorten von Kräutern darin. »Diese Kräuter können die Toten zurück in die Welt der Lebenden bringen«, sagte er. »Die Toten erhalten ihren Körper und ihren Atem zurück. Und durch dich endet nun auch meine Strafe. Ich werde mit dir ins Reich der Lebenden zurückkehren.« Der Wächter war früher ein Hofbeamter des Himmelskaisers gewesen. Doch dort hatte er Unrecht begangen und war vom Himmelskaiser zur Strafe zum Wächter der Quelle in der Unterwelt gemacht worden. Durch die Heirat mit einer Menschenfrau und die Geburt eines gemeinsamen Kindes war er nun erlöst worden. So nahm Dadi ihren Mann und ihr Kind mit auf den Weg zum elterlichen Königspalast. Doch König Ogu und Königin Gilde weilten schon nicht mehr unter den Lebenden. Weil sie ihre Tochter unbedingt noch einmal hatten sehen wollen, hatten es die Hofbeamten nicht gewagt, vor ihrer Rückkehr eine offizielle Begräbnisfeier abzuhalten. Da goss Prinzessin Dadi ihren Eltern das Wasser aus der Quelle in den Mund und rieb ihre Körper mit den Kräutern ein, die sie mitgebracht hatte. Und siehe da, da kehrte der Atem in die Körper der Verstorbenen zurück und das Blut in ihren Adern begann wieder zu fließen. »Vater, Mutter«, rief Dadi. »Tochter, bist du es, die uns gerettet hat?«, fragte die Mutter. »Kind, wir haben dich von uns gestoßen und du rettest unser Leben«, rief der Vater. »Dafür sollst du die Krone tragen. Du wirst dieses Königreich besser führen als jeder Mann.« Doch Dadi lehnte ab. Sie wollte mit ihrer Familie lieber in der Nähe des Palastes leben und die Eltern oft besuchen kommen. Und sie holte nun das alte Ehepaar zu sich, das sie einst wie eine Tochter großgezogen hatte. So lebten sie glücklich und in Frieden, noch viele, viele Jahre lang. Sie hörten, es war einmal Prinzessin Dadi, erzählt von Jan Dirks.
Thank you.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.